sich ohne Unterlagen und so einfach frei rede. Und die kriegen auch mit, dass da nicht wirklich eine Riesenredaktion ist. Da hat mir unlängst einer auch erzählt, beim ORF stehen da 10 Leute, die haben 10 Karten, die vorbereitet sind.
Vorher Maske nach. Wobei Maske ist das Einzige, finde ich, was bei euch manchmal viel fehlt, weil man glänzt halt dann
schon. Ja, finde ich auch.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Sollte es jetzt Massenüberwachungen geben, wie ist es mit Messenger-Diensten? Da ist ja Österreich eines von wenigen EU-Ländern, das da noch keine Überwachung im Terrorabwehrbereich zulässt. Wie soll man mit der Angst im Land nach dem schrecklichen Terrorattentat in Villach umgehen? Und was sind die politischen Lösungen und Antworten? Das möchte ich jetzt den NEO-Sicherheitssprecher Yannick Schetti Fragen, den ich jetzt hier herzlich begrüßen darf. Hallo.
Danke für die Einladung.
Fangen wir als erstes damit an, dass man merkt, dass die Stimmung doch sehr aufgebracht ist. Also wir haben auch immer wieder Einspielungen von meinem Kollegen Karl Wendel aus Kärnten von der Bevölkerung, wo man schon merkt, Leute gehen sich Waffen kaufen, Leute wollen die Bürgerwehr, wird vereinzelt auch schon gegründet. Das ist natürlich immer alles, was im Bereich Selbstjustiz ist, wissen wir, ist gefährlich, aber trotzdem, man merkt eine sehr aufgepeitschte Stimmung. Wie sollte die Politik darauf reagieren?
Also zuerst einmal ist das wirklich schrecklich, was in Villach passiert ist. Ein schreckliches Attentat. Ich meine, es ist immer schlimm, wenn Menschen zu Schaden kommen. Aber ganz besonders dieser spezifische Fall, wo es einen 14-Jährigen getroffen hat. Ich meine, das können Sie sich, kann ich mir, glaube ich, einfach nicht vorstellen, was das für die Angehörigen bedeutet. Natürlich ist es die Aufgabe der Politik, nicht Ängste zu schüren, sondern Ängste zu nehmen. Und das finde ich auch nicht gut, wenn politische Parteien, insbesondere die FPÖ, solche Gelegenheiten, solche Anlässe, solche tragischen Anlässe ausnützen, um politisches Kapital zu schlagen. Aber was ich schon glaube, ist, dass viele Menschen zu Recht Angst haben, weil sich die Welt verändert hat, auch die Gesellschaft verändert hat und einfach die Taktung auch dieser schlimmen Taten sich rasant gestiegen ist. Deswegen glaube ich, ist die Aufgabe der Politik, die Ängste ernst zu nehmen, sie nicht zu vergrößern, sondern sie zu nehmen, indem man ganz konkrete Maßnahmen setzt, die diese Probleme reduzieren.
Aber welche konkreten Maßnahmen? Weil das hört man natürlich schon lange. Es ist nicht das erste Terrorattentat. Man muss dazu sagen, es stimmt schon, dass das alles näher zu uns kommt. Also es gab schon einmal leider ein Terrorattentat, ein islamistisches in Wien. Es gab auch früher schon welche in Wien, muss man dazu sagen. Aber was konkret soll wirklich passieren?
Aber Frau Dahlen, ich glaube, es ist nicht nur das subjektive Gefühl, sondern auch objektiv, wenn man nach Deutschland schaut, Aschaffenburg, Solingen, diese ganzen Taten da im letzten Jahr.
Es ist nicht subjektiv, ich sage nur, es hat zum Beispiel in Frankreich oder Belgien schon die ganze Zeit Terrorattentate gegeben mit einem schrecklichen Ausmaß. Alle ISIS inspiriert seit 2014 in Belgien und dann in Frankreich. Es ist näher zu uns gekommen und direkt zu uns, aber es ist kein neues Phänomen. Islamistischer Terror.
Ja, aber da meinen wir wahrscheinlich eh das Gleiche, wenn wir über 2014 reden. Das ist zwar jetzt nicht kurz her, aber auch nicht sehr lang her. Und wenn Menschen, wie Sie auch bei Ihnen eingespielt waren, sagen, es hat sich einfach so viel verändert, dann ist das, glaube ich, sowohl subjektiv als auch objektiv so. Mhm. Was muss man ganz konkret tun? Also ich glaube, wenn man sich jetzt das Attentat in Villach anschaut, sehen wir, dass dieser islamistische Attentäter sich turboradikalisiert hat, innerhalb weniger Wochen, insbesondere über die Plattform TikTok. Und wir haben da ganz konkrete Forderungen auf den Tisch gelegt, was man tun könnte. Ich würde mir wünschen, dass die Europäische Kommission mittels sogenannter einstweiliger Verfügungen, also quasi mit einem Befehl, gegen TikTok und auch andere Plattformen vorgehen kann und dort direkt konkrete Hasspredigerkonten sperren können soll. Das ist derzeit nicht möglich. Und auch in anderen Fragen hat die Europäische Union weitgehende Rechte, wie zum Beispiel im Wettbewerbsrecht, wo ja auch drakonische Strafen verhängt werden gegen Digitalkonzerne. Und das sollte insbesondere auch im Hinblick auf diesen explodierenden Hass im Netz auch möglich sein. Ganz konkret, wenn ein salafistisch-islamistischer Influencer, der im Wuppertal, in Dresden oder sonst wo sitzt, Dinge ins Internet stellt, die wo wir wissen, dass die zur Radikalisierung führen, dann sollte die Europäische Union richtig, dann sollte die Europäische Union die Möglichkeit haben, wenn TikTok nicht kooperiert, diese Konten sperren zu lassen. Und das wäre zum Beispiel etwas, was im ganz konkreten Fall auch in Villach geholfen hätte. Was natürlich davon unabhängig zu sehen ist, dass einfach unter jungen Männern, insbesondere auch aus Syrien und aus Afghanistan, wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die Radikalisierung viel stärker zunimmt. Das ist nämlich nicht nur an diesen Attentaten zu sehen, sondern auch bei ganz, wie soll man sagen, bei ganz einfachen Meinungen gegenüber der weltoffenen liberalen Gesellschaft, dass zum Beispiel 50% der jungen Afghanen Homosexualität partout ablehnen oder die Gleichstellung zwischen Mann und Frau nicht akzeptieren. Das ist natürlich nicht das Gleiche, ich will es auch nicht vermischen, aber die Vorstufe zur Radikalisierung beginnt natürlich schon woanders. Und auf diesem Nährboden, auf diesem gesellschaftlichen, haben dann Hassprediger, ob in der Moschee oder im Internet, natürlich leichtes Spiel.
Nur damit für jene, die es nicht genau wissen, das, was Sie jetzt gesagt haben, diese islamistischen Hassprediger kommen tatsächlich gehäuft auf TikTok vor und haben schon mehrere Attentäter zu Taten inspiriert, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, genau. Muss man leider dazu sagen. Jetzt haben Sie eben dieses Unsicherheitsgefühl der Menschen angesprochen, das subjektiv und objektiv da ist. Sie wissen, wie die FPÖ das beantwortet. Die FPÖ sagt, es sei alles der Riesenfehler gewesen, dass man die Menschen überhaupt erst reingelassen hat und jetzt müsse man schauen, dass man die Leute im großen Stil, so denn sie noch nicht Staatsbürger sind, nehme ich einmal an, wieder wegkriegt.
Das ist nicht ganz richtig. Ich würde Sie korrigieren, die FPÖ will auch Staatsbürger abschieben. Sie sprechen ja von Remigration und explizit davon, auch österreichischen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund die Staatsbürgerschaft abzuerkennen.
Und das ist in einem Rechtsstaat nicht möglich.
Aber ja, aber ich sage nur, so, ich finde, es ist relativ, ich will nicht sagen sinnlos, aber wo führt uns das hin, wenn wir darüber sprechen, was hat uns dorthin geführt? Ja, wir sind jetzt in einer Situation, wo ich auch der Meinung bin, dass nicht alles, was die FPÖ sagt, per se falsch ist. Und die Haltung, die von politischen Mitbewerbern, teilweise auch aus dem linken Spektrum oft kommt, zu sagen, nur weil es die FPÖ sagt, ist es falsch, das führt ja erst recht dazu, dass die Rechten erstarken. Ich glaube, dass die FPÖ keine gute Feuerwehr für diese Probleme ist, sondern eher ein Brandbeschleuniger, weil sie ja nicht die Probleme lösen wollen, weil sie ja genau von den Problemen profitieren. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir einen viel konsequenteren Kurs auch in der Asyl- und Migrationspolitik fahren müssen und würden mir wünschen, dass wir einen neuen Konsens innerhalb der politischen Landschaft zustande bekommen, der heißt, Migration darf nur mehr im Rahmen der möglichen Integration stattfinden. Und ja, ich glaube, dass diese Grenze in Österreich überschritten ist.
Gut, aber das ist ja sogar der Titel von dem SPÖ-Papier, das schon ziemlich alt ist, sogar Integration vor Zuzug. Ich glaube, da gäbe es ja Konsens. Die Frage ist nur, wie macht man das?
Das bedeutet natürlich, und da ist die FPÖ sicher kein Verbündeter, auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass dieser EU-Asyl- und Migrationspakt rasch und schleunigst und auch vollständig umgesetzt wird. Das bedeutet, dass ein Großteil der Verfahren an den EU-Außengrenzen abgewickelt werden sollen. Das bedeutet, dass die Lasten innerhalb der europäischen Länder gleichmäßig verteilt werden. Österreich, Deutschland und andere Länder tragen die Hauptlast unter den Asylwerberinnen und Asylwerbern und das soll sich ändern. Und da könnte die FPÖ auch einen Beitrag leisten, indem sie mit ihrem besten Freund Viktor Orban spricht, der eigentlich als der größte Schlepper Europas agiert, denn sehr viele derer, die in Österreich ankommen, die wurden durch Ungarn durchgewunken und auch da könnte die FPÖ ja mal mit ihren Freunden reden und einen Beitrag zur Lösung leisten. Aber klar ist, die Lösungen wird es nur gemeinschaftlich europäisch geben. Wenn es die nämlich nicht gibt, dann passiert genau das, was derzeit der Status quo ist, nämlich dass einzelne Länder nationale Alleingänge machen und damit die anderen umliegenden Länder belasten. Und deswegen glaube ich, eine konsequente Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspakts, ja, und sicher muss man sich da und dort auch anschauen, wo Österreich vielleicht falsche Maßnahmen gesetzt hat, die es besonders attraktiv gemacht haben für Asylwerber, weil Zufall ist es, glaube ich, keiner, dass der Großteil der Asylwerber in Deutschland und in Österreich einen Asylantrag stellt, wenn sie viele andere sichere Länder auch durchquert.
Also Sie würden auch Sozialleistungen eher beschneiden?
Ja, ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen, die ihr Leben lang eingezahlt haben in Österreich, es als ungerecht empfinden, dass Menschen, die ganz neu in Österreich sind, die vollen und gleichen Sozialleistungen bekommen. Das muss man sich genau anschauen, ja, aber ich verstehe dieses Ungerechtigkeitsempfinden. Und natürlich ist das einer von mehreren, nicht der einzige, aber einer von mehreren auch sogenannten Pull-Faktoren, die dazu führen, dass Menschen sich halt das entsprechende Land aussuchen. Und ich das ist ja auch gar nichts Verwerfliches, ja, also es ist ja auch gar nichts Unnachvollziehbares, wenn man auf der Flucht ist, wenn man, oder vielleicht nicht auf der Flucht, wenn man sein Land verlässt aufgrund wirtschaftlicher Perspektiven oder Perspektivenlosigkeit im eigenen Land. Mhm. Natürlich gehe ich dann in das Land, wo ich das Gefühl habe, dort ist das Sozialsystem am ausgebautesten, dort habe ich die meisten Vorteile. Das ist was durchaus Menschliches. Aber ich glaube, wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir in die Wiener Schulen zum Beispiel schauen oder in anderen größeren Städten in Österreich das Bildungssystem, das Sozialsystem und auch einfach viele gesellschaftliche Systeme und die Gesellschaft als Ganzes sind überlastet durch die Migration. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann werden wir ein Problem bekommen. Ich glaube, entweder löst die politische Mitte das Problem oder diese Probleme lösen die politische Mitte ab.
Sie haben schon die Schulproblematik angesprochen, Sie haben aber auch angesprochen, dieses eindeutige Problem, das es gerade unter Syrern und Afghanen gibt, dass eben große Teile unsere Werte nicht wirklich teilen. Und zwar auch, wenn sie schon mehrere Jahre hier sind. Wie kann man damit umgehen, dass man genau diese Sachen, die Sie beschrieben haben, dass dieses Ablehnen von Homosexualität oder Homosexualität als Sünde ansehen oder als überhaupt Feinde ihrer Einstellung, das Gleiche, die untergeordnete Rolle der Frau, aber auch sonstige Diskriminierungen und eigentlich ein Ablehnen der Demokratie.
Naja, in den Regierungsverhandlungen mit SP und mit ÖVP gab es ja vieles, was schwierig war, aber es gab auch Bereiche, wie zum Beispiel den Bereich der Integration, wo wir auch vieles Gutes ausverhandelt haben. Und eine solche Sache war, ich hoffe jetzt, egal in welcher Konstellation wir eine neue Regierung bekommen, dass das auch wirklich umgesetzt wird und auf genau die Frage abzielt. Wir haben vereinbart, dass es ein verpflichtendes Integrationsjahr geben soll ab Tag 1. Das heißt, ein syrischer Staatsangehöriger kommt nach Österreich, stellt hier einen Asylantrag. Dann ist er ab Tag 1 in diesem verpflichtenden Integrationsprogramm, Integrationsjahr. Das beinhaltet Deutschkurse, das beinhaltet Werte- und Orientierungskurse und Arbeitsvermittlungsmaßnahmen. Und klar ist, es muss das Angebot geschaffen werden. Da haben wir eine Pflicht, das auch zustande zu bringen. Aber es gibt auch die Pflicht für die Asylwerber, das anzunehmen. Und wenn dort vorsätzlich zum Beispiel bei den Wert- und Orientierungskursen nicht mitgemacht wird, man da nicht teilnimmt, dann soll das auch harte Konsequenzen haben, bis hin auch zum Einfluss auf das Asylverfahren, weil wir müssen auch diese Floskel, wer sich hier nicht integriert, hat hier keinen Platz, auch mit Leben erfüllen. Und für mich bedeutet das, wenn jemand hier ist, hier um Schutz sucht und nicht teilnimmt an Maßnahmen, die wir als sinnvoll erachten, damit gelungene Integration funktionieren kann, wenn so jemand nicht an solchen Maßnahmen teilnimmt, dann finde ich auch nicht, dass er Recht auf Schutz in Österreich hat.
Ich komme schon zum Abschluss, das ist aber auch eine wichtige Frage, weil der österreichische Geheimdienst, also der Verfassungsschutz, fordert eigentlich schon die längste Zeit, dass sie das Gleiche tun können, was fast alle europäische oder EU-Länder haben, diese Messenger-Überwachung. Mhm. Der Hintergrund ist, dass du natürlich mit normalen SMS- oder Telefonüberwachungen einen Großteil der Kommunikation unter den Dschihadisten nicht einmal mehr mitkriegst und Österreich hängt wirklich massiv von den Informationen internationaler Geheimdienste ab. Sollte man das, apropos Regierungsverhandlungen, jetzt doch reinnehmen?
Also ich verstehe nicht ganz, warum ÖVP-Innenminister Karner immer medial das fordert, was er selber vorlegen könnte. Wir haben immer gesagt, wir warten auf einen rechtskonformen Vorschlag der ÖVP für eine solche Messenger-Überwachung und dann werden wir den prüfen, weil ja, wir verstehen auch die Ansinnen der Sicherheitsbehörden, dass sich die technischen Mittel geändert haben und man dem nicht mehr
nachkommt. Und die Kommunikationsmittel.
Mhm. Und wir sind da auf jeden Fall offen für einen Vorschlag, der rechtskonform ist, aber die ÖVP soll liefern und nicht nur labern.
Und allgemeine Überwachungen, wie sie der Innenminister jetzt andenkt?
Ja, wissen Sie, was er darunter versteht?
Nein.
Also, ich glaube, er hat gesprochen von anlasslosen Massenüberprüfungen. Mhm. Ich habe dieses Wort, wir haben ja bei uns im Team, im Büro auch die Gesetze gescreent und geschaut, was könnte er damit meinen.
Die Gesetze ändern,
ja. Hat er heute gesagt. Ach so, ja, aber ich glaube, es ist eher eine Show-Forderung und genau das ärgert die Menschen. Ja? Auch Menschen, die, glaube ich, dann zur FPÖ gehen aus Frust gegenüber den anderen Parteien, weil wenn Leute Dinge versprechen und sagen, die eh nie passieren und die nur sie sagen, damit es hart klingt in der der Kamera. Ich meine, ganz ehrlich, das wird kein Problem lösen. Und genau das, was der Herr Minister vorgeschlagen hat, wird die Behörden überlasten und keinen einzigen Fall verhindern.
Okay, und jetzt letzte Frage. Sie haben selber schon die Regierungsverhandlungen angesprochen. Das letzte Mal, also bevor Blau-Schwarz gescheitert sind, waren die NEOS ja mit am Tisch, sind dann aufgestanden und haben die Verhandlungen zum Scheitern gebracht. Hoffen Sie, dass die NEOS noch eine Einladung erhalten von ÖVP und SPÖ?
Ich glaube, es ist keine Frage des Hoffens, sondern jetzt geht es darum, dass alle...
Haben Sie Signale?
Also ich persönlich nicht, aber da müssten Sie die Parteichefin fragen, weil wenn, dann finden Gespräche auf dieser Ebene statt. Wir haben immer gesagt, dass alle politischen Parteien, abseits der FPÖ, die ja scheinbar mit Verantwortung nichts zu tun haben will, jetzt schon versuchen müssen, aufeinander zuzugehen und konstruktiv einen Weg aus dieser Krise zu finden. Und wir haben übrigens auch damals gesagt, als wir gesagt haben, ja, Reformen waren in dieser Konstellation nicht so möglich, wie wir es uns vorgestellt haben, haben wir immer trotzdem die konstruktive Hand auch ausgestreckt gelassen und haben gesagt, auch wenn wir nicht Teil einer Koalition sind, auch wenn wir keine Posten haben, dann sind wir bereit, eine stabile Mehrheit für Reformprojekte auch im Parlament anzubieten. Und ja, jetzt liegt der Ball einmal nicht bei uns. Und unsere Position ist unverändert.
Es könnte sein, dass Sie bald die Frage kriegen, ob Sie das, also Sie als Partei, ob Sie jetzt tatsächlich so eine Koalition von ÖVP und SPÖ unterstützen würden im Parlament. Wir werden sehen, was da rauskommt.
So ist es.
Danke, Jannik Schetti, für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.